das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Dass Nominierungen für das höchste Gericht in Deutschland auch mal hitzig diskutiert werden, das ist in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder vorgekommen. Was noch nicht vorgekommen ist, ist die Art und Weise, wie eine eigentlich koalitionsintern schon so gut wie durchgewinkte Personalie sich plötzlich zu so einer Kontroverse auswachsen konnte. Nachdem am Freitag die normalerweise Formsache einer Verfassungsrichterwahl im Plenum des Bundestags kurzfristig von der Tagesordnung genommen werden musste, hallt der Streit darüber, wie es überhaupt zu der Schieflage kommen konnte, immer noch nach. Und heute nun meldete sich die betroffene Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf erstmals selbst dazu zu Wort. Nicole Konert berichtet.
Es ist etwas ins Rutschen geraten bei einer Debatte um einen Platz hier im Bundesverfassungsgericht, bei der Rolle des Parlaments, das dafür die Kandidaten wählt, und bei einer Debatte um sie, Frauke Brosius-Gersdorf, eine Juristin, die von der SPD dafür vorgeschlagen wurde. Die Richterwahl platzte, die Vorbehalte der Union zu groß, etwa gegen ihre eher liberale Haltung zu Abtreibungen. Frauke Brosius-Gersdorf permanent im Fokus. Heute erklärt sie im ZDF, wie viel Druck sie aushalten musste.
Ja, wir haben Drohungen bekommen, also ich vor allen Dingen Drohungen bekommen, per E-Mail Poststücke mit verdächtigem Inhalt, die an meinen Lehrstuhl gesendet wurden. Ich musste vorsorglich meinen Mitarbeitenden bitten, nicht mehr am Lehrstuhl zu arbeiten. Und es gab Videos in sozialen Netzwerken, da gab es unter anderem wohl ein Video, das poppt dann so auf und geht dann auch wieder raus, wo mein Bild zu sehen war und mir mit einer Faust ins Gesicht geschlagen wurde.
Es geht um mehr als nur um ein Richteramt oder eine Krise in der Koalition. Es geht um Kampagnen in den sozialen Medien und ihre Dynamik. Die Causa Brosius-Gersdorf nennt Philipp Seelhoff seine Studie über die Juristin. Sein Beratungsnetzwerk hat herausgefunden, wie von rechten Medien über sie gezielte Falschinformationen veröffentlicht wurden, tagelang. Kurz vor der Richterwahl im Bundestag der Peak, das polarisierende Thema Abtreibungen.
Und mit Falschbehauptungen eben gearbeitet worden ist, zum Beispiel, dass sie bis zum 9. Monat Abtreibung erlauben möchte. Und von diesen Falschbehauptungen gab es einen direkten Link eben zu zum Beispiel Aufrufen, Bundestagsabgeordneten zu schreiben, von Abtreibungsgegnern, von Zivilgesellschaft. Wie gesagt, dass per se Bundestagsabgeordnete anzuschreiben, kein Problem. Wenn es aufgrund einer Falschbehauptung passiert, wird es problematisch.
Mit tausenden E-Mails mit Falschbehauptungen zu Brosius-Gersdorf seien Unionsabgeordnete geflutet worden. Sie kritisiert heute, sie sei keine Linksextreme.
Ich vertrete absolut gemäßigte Positionen aus der Mitte unserer Gesellschaft. Und das ist ja auch kein Geheimnis, das kann ja jeder nachlesen. Also mein wissenschaftliches Wirken gibt ja gar keinen Anlass zu Missverständnissen.
Doch stimmt das die Unionsfraktion um, die sie wählen soll? Vom Kanzler heute nur so viel.
Wir reden darüber in Ruhe in den nächsten Wochen in der Koalition.
Die CSU im Bundestag spricht schon von einem neuen Kandidatenpaket.
Ich weiß nicht, ob es klug ist, im Moment sich festzuhalten an einem Namen, weil sich darum alles dreht. Ich glaube, dass wir letzte Woche eine Chance vertan haben, weil es hätte ja die Gelegenheit gegeben, von diesen drei Richtern zwei zu wählen.
Die SPD hält an der Kandidatin fest, denn es gehe um mehr.
Wir können es einfach nicht zulassen, dass rechtsextreme Medien und Personen die Macht haben, in diesem Land die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts zu torpedieren und dabei dann auch noch erfolgreich sind.
Brosius-Gersdorf zu schützen, auch vor solchen Anfeindungen, das fordern auch 300 Wissenschaftler in einem offenen Brief. Die Debatte um Richterwahlen im Bundestag, sie wird dauern.
Und einer der Initiatoren dieses offenen Briefes ist Alexander Thiele, Professor für öffentliches Recht an der BSP Business and Law School in Berlin, der mir am Abend aus Göttingen für folgendes Gespräch zugeschaltet war. Guten Abend, Herr Thiele.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Sie haben gemeinsam mit 300 anderen Juristinnen und Juristen den Umgang mit Frauke Brosius-Gersdorf scharf kritisiert. Dabei steht nicht unbedingt die politische Dimension im Fokus, sondern vor allem die Freiheit der Wissenschaft. Welche Gefahr sehen Sie da?
Ja, uns geht es in der Tat vor allen Dingen um den Umgang mit einer Person, die sich ja nicht um dieses Amt beworben hat, sondern die gefragt worden ist von den politischen Parteien und die dann innerhalb kürzester Zeit mit haltlosen Diffamierungen und Anfeindungen in der Öffentlichkeit schlecht gemacht worden ist und dabei insbesondere auch vom politischen Raum aus unserer Sicht nicht hinreichend geschützt worden ist, sodass wir uns dann genötigt sahen, da doch unsere Solidarität zu zeigen.
Aber haben Sie den Eindruck, es ging dabei weniger um Frauke Brosius-Gersdorf selbst, als darum, da gezielt demokratische Institutionen zu beschädigen?
Also diesen Eindruck kann man jedenfalls haben, wenn man sich anschaut, was ihr im Einzelnen vorgeworfen wurde. Denn das hatte mit dem, was sie tatsächlich wissenschaftlich vertritt, herzlich wenig zu tun. Und das beginnt im Grunde schon mit der Einordnung von Frauke Brosius-Gersdorf als linksaktivistisch. Eine Einordnung, die vor, ich sage mal, 3 Wochen wahrscheinlich kein Staatsrechtslehrer und keine Staatsrechtslehrerin geteilt hätte und die dann sehr schnell die Runde gemacht hat und die dann mehr oder weniger spiralförmig immer höher geschraubt wurde, bis hin dazu, dass sie als unwählbar, undemokratisch und als Angriff auf das Fundament unserer Verfassungsordnung gilt. Und das, dem muss man einfach dezidiert widersprechen. Frauke Brosius-Gersdorf ist eine fantastische, hervorragende Verfassungsrechtlerin.
Auffällig ist ja, dass da im Netz auf rechten Webseiten schnell vor allem mit Kulturkampfthemen argumentiert wurde. Impfpflicht, Gendersprache, vor allem aber Abtreibung. Zufall?
Naja, es ist vor allen Dingen vielleicht jetzt aus der Perspektive von Frauke Brosius-Gersdorf ein bisschen misslich, in Anführungsstrichen, dass sie genau auf diesen Feldern jedenfalls auch forscht. Nur wenn man eben die Person insgesamt anschaut, ihr wissenschaftlichen Werdegang und ihr wissenschaftliches Wirken, dann sind das nur kleine Teilbereiche eines insgesamt doch, ich sag mal, Mitte verortenden wissenschaftlichen Oeuvres. Und insofern ist es wahrscheinlich einfach typisch, dass jetzt diese Bereiche herausgepickt werden, dann überspitzt werden und wirklich mit Unterstellungen gearbeitet wird, die mit der Ansicht von der Kandidatin nichts, aber wirklich nichts zu tun haben.
Aber dann stellt sich doch wieder die Frage, wie ist es dann dazu gekommen? Ist es dann doch eine Kampagne aus Ihrer Sicht?
Also ich denke, das wird man im Laufe der Zeit ein bisschen besser beurteilen können. Es ist jedenfalls außerordentlich schnell gegangen, das wird man sagen können. Praktisch von 0 auf 100 plötzlich diese Kritik. Und wenn man sich die Diffamierung im Netz anschaut, die wirklich haltlos sind, dann hat man jedenfalls den Eindruck, dass da mehr dahinter steckt als eine, ich sag mal, Ablehnung bestimmter Positionen, sondern eher der Versuch, hier tatsächlich einen Kulturkampf zu instrumentalisieren bzw. heraufzubeschwören, der dann genutzt werden soll, um diese Wahl am Ende auch scheitern zu lassen. Das ist jedenfalls der Eindruck, den man gewinnen kann. Und das alles zulasten einer Person, die sich, wie gesagt, lediglich bereit erklärt hat, ein Amt zu übernehmen auf Wunsch der Parteien.
Nun ist es ja nicht das erste Mal, dass es Kontroversen um Richterpositionen und Besetzungen am obersten Gerichtshof bzw. dem Verfassungsgericht gibt. Aber in diesem Fall stellt sich ja die Frage, wie politisch und wie meinungswürdig dürfen Kandidatinnen für diese Ämter denn eigentlich sein in Deutschland?
Also tatsächlich ist es nicht der erste Fall und es hat auch immer wieder schon Ablehnung im Vorfeld gegeben und das ist prinzipiell auch legitim. Nur sollte man sich immer wieder klar machen, dass erstens Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtler natürlich zwangsläufig auch politisch sind. Das gesamte Verfassungsrecht ist politisch und wenn man auf diesem Feld forscht, dann hat man zwangsläufig auch eine gewisse Tendenz oder eine gewisse Richtung. Zweitens, entscheidend für die Wahl oder die Eignetheit als Verfassungsrichterin ist eben dann nicht, ob man vielleicht hier und da eine andere Position vertritt, sondern wie gut man eigentlich in der Lage ist, juristisch zu argumentieren. Denn das ist auch das, was man in Karlsruhe machen wird. Wie gut kann man überzeugen, wie gut kann man sich auf andere einlassen, wie diskursfähig ist man im wissenschaftlichen Raum. Und da besteht übrigens bei beiden Kandidatinnen, um die es hier letztlich auch geht, keinerlei Zweifel, sind hervorragend dafür geeignet. Und es wird schwerfallen, sage ich ganz ehrlich, eine Person zu finden, die tatsächlich in jederlei Hinsicht politisch das abdeckt, was man vielleicht gern hätte. Das ist aber eben auch nicht die Aufgabe einer solchen Auswahl.
Was wäre denn jetzt ratsamer, an Frau Brosius-Gersdorf festzuhalten oder irgendwie zu sagen, das hat sich jetzt so verkantet, dann lieber mit einer neuen Kandidatin?
Ja, das ist am Ende eine politische Frage. Aber man muss sich klar machen, so richtig ganz sauber kommt man aus dieser ganzen Geschichte wahrscheinlich nicht raus. Wenn an ihr festgehalten wird, und das scheint die SPD ja zu wollen, wird sie zumindest in der Anfangszeit, wenn sie gewählt wird, sicherlich so ein bisschen diesen Ruf haben, an diesem Verfahren hier beteiligt gewesen zu sein. Das kann sich aber in der Zeit möglicherweise auch verlieren. Wenn sie ausgetauscht wird durch eine neue Kandidatin, muss man sagen, entsteht jedenfalls auch der Eindruck, dass diese mögliche Kampagne, dieses Hetzen gegen eine Person eben erfolgreich war und dann auch vielleicht zur Nachahmung anregt. Und ein letzter Punkt, man sollte sich gerade auch von Seiten der CDU-CSU klar machen, dass eben die Einordnung als linksaktivistisch bei Frauke Brosius-Gersdorf völlig verfehlt war. Und eine neue Kandidatin der SPD wird man aber nicht ablehnen können. Ich will nur sagen, das könnte aber vielleicht dann jemand sein, der wirklich linke Positionen vertritt.
Wie wird das jetzt weitergehen?
Ja, also ich hoffe sehr, dass man sich jetzt nicht dazu entscheidet, in der nächsten Woche jetzt schnell noch mal irgendwie eine Wahl zu wiederholen. Ich glaube, es sollte jetzt erstmal so ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Ich halte es für richtig, dass Frau Kobosius-Gersdorf sich in Ruhe bei der CDU-CSU-Fraktion noch mal vorstellt. Dann bitte aber auch mit den konkreten, tatsächlichen Ansichten, die sie vertritt, die sie dann erläutern kann, die übrigens in der Rechtspraxis, gerade auch im Bereich der Abtreibung, keine wirklich signifikante Veränderung bewirken würden. Das möchte ich auch noch mal sagen. Also die Unterschiede sind hier allenfalls marginal. Und sie wäre ja auch nur eine Richterin von 8 im jeweiligen Senat, der noch nicht mal für Abtreibung zuständig ist. Insofern, diese Versachlichung sollte man jetzt wieder herbeiführen. Und dann kann das, glaube ich, in einem gepflegten Maße sehr gut weitergehen.
Herr Thiele, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzungen.
Sehr gerne.
Wer Abstand gewinnen möchte, wer sich einen Überblick verschaffen möchte, wer die Perspektive mal ändern möchte, für den gibt es wohl kaum einen besseren Ort als den höchsten Punkt Deutschlands. Kein Wunder, dass bayerische Spitzenpolitiker immer wieder gerne auf die Zugspitze einladen, denn wer dem Himmel so nah ist, der vergisst leichter die irdischen Probleme. Was das Verhältnis der Schwesterparteien der Union zueinander betrifft, da war ja in der jüngsten Vergangenheit nicht immer so eitel Sonnenschein. Doch beim Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz beim bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder war heute nur die tatsächliche Aussicht das Einzige, was trübe war. Gerade die CSU hat aktuell eine Menge Grund zum Strahlen. Julian von Löwis.
Strahlende Alpenkulisse gibt es nur in der Gondel. Oben auf fast 3000 Metern. Grau, nass und kalt. Egal, die Symbolik soll passen. Dass Merz erster offizieller Besuch eines Bundeslandes in Bayern stattfindet, sehen Sie hier als Wertschätzung für Ihren besonderen Status. Aber es ist mehr als ein Besuch des Kanzlers in einem Bundesland. Es treffen sich auch die beiden Parteichefs von CDU und CSU. Und die nutzen die Gelegenheit, um ihre Einigkeit zu demonstrieren.
Wir arbeiten wirklich in der Union von CDU und CSU jetzt seit über 3 Jahren sehr kooperativ, sehr freundschaftlich und sehr gut zusammen. Diese Zusammenarbeit wollen wir beide fortsetzen. Und das tun wir nicht nur, um uns selbst einen Gefallen zu tun, sondern wir tun es, um diesem Land zu dienen.
Auch Söder spart nicht mit Lob für die Arbeit des Kanzlers.
Respekt für die ersten 10 Wochen sozusagen der neuen Bundesregierung, insbesondere die internationale Herausforderung. Denn innenpolitische Fragen werden heute von außen abhängen.
Stichwort Außenpolitik. Merz ist hier seit Amtsantritt schwer beschäftigt. Seine Vorstöße zur Ukraine bisher ohne Ergebnis, daneben der schwelende Handelskonflikt mit den USA. Söder und seine CSU dagegen wirken eher nach innen, arbeiten daran, das Wahlversprechen der Migrationswende umzusetzen. Merz macht heute klar, die strengen Grenzkontrollen, die das CSU-geführte Innenministerium veranlasst, bleiben bis auf Weiteres bestehen. Eine Botschaft, die Sie bei der CSU gerne hören. Doch nicht alles war zuletzt makellos, gibt der Kanzler zu.
Wir hatten 2 Themen, wo ich auch selbstkritisch sagen muss, das hätten wir besser machen können. Das eine war kommunikativ das Thema Stromsteuer und das andere war handwerklich das Thema Richterwahl. Aber das beschädigt nach meiner festen Überzeugung die Erfolgsbilanz der ersten 10 Wochen nicht.
Sowohl bei der Stromsteuer, die bisher nicht wie verabredet für alle gesenkt wurde, als auch bei der geplatzten Wahl einer SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, muss vor allem Merz Kritik einstecken. Söder mahnt, kritisiert sogar den Kanzler, bleibt aber sonst außen vor. Eine plausible Taktik, sagt die Politikwissenschaftlerin.
Das ist natürlich dann der große Vorteil, wenn man selbst nicht in die Kabinettsdisziplin eingebunden ist, aber sehr wohl bei den maßgeblichen politischen Entscheidungen mit dabei ist. Also insofern, er kann vom Rand aus mit ganz maßgeblich die Spielfiguren bestimmen, aber er steckt nicht mittendrin, wenn es zum Sumpf wird, das Spielfeld.
Gespielt wird zwischen CDU und CSU, den einstigen Rivalen um die Kanzlerschaft, Merz und Söder, im Augenblick aber sehr geräuschlos. Zum Schluss der Pressekonferenz fasst Söder die Performance der Bundesregierung so zusammen.
Ein 1- hätte es fast sein können. Wegen den 1-2 letzten Freitag würde ich sagen, sind wir auf einer 2+.
Söder vergibt die Noten, Merz nickt es ab und bekommt dafür einen Rucksack mit Proviant geschenkt. Vielleicht ein Symbol für den langen Weg, der noch vor dem Kanzler liegt, und dafür, wie gut dabei Hilfe aus Bayern tun kann.
Ist die Bundesrepublik mitverantwortlich, wenn im Jemen 2 Menschen sterben, getötet von einer Drohne des amerikanischen Militärs, deren Signal aber auch über Deutschland weitergeleitet wurde? Darüber hat heute das Bundesverfassungsgericht ein Urteil verkündet. 2 Angehörige der Opfer hatten geklagt. Dazu muss man wissen, eine US-Drohne, die über dem Jemen unterwegs ist, kann wegen der Erdkrümmung nicht direkt aus den USA gesteuert werden. Deshalb wird von dort der notwendige Datenstrom über eine Glasfaserverbindung erst auf die US-Basis im rheinland-pfälzischen Ramstein und von dort über eine Satellitenstation an die Drohne weitergeleitet. Die Satellitenstation auf deutschem Boden ist also notwendiges Bindeglied zwischen den Piloten in den USA und den Drohnen im Einsatzgebiet. Kolja Schwarz und Philipp Rayon.
Der Nahe Osten aus der Perspektive einer Drohne, einer Kampfdrohne. Die Kamera zeigt mögliche Angriffsziele. Die Soldaten, die sie steuern, sitzen tausende Kilometer entfernt in den USA. Dort wird entschieden, auf welche Ziele die Drohne feuert. Drohnentechnik nutzen heutzutage viele Armeen, sagt Militärexperte Andreas Rapp.
Drohnen sind aus der modernen Kriegsführung nicht mehr wegzudenken. Sie bieten Soldaten die Möglichkeit, weiträumig aufzuklären und auch Wirkung zu erzielen, ohne sich selbst gegnerischer Waffenwirkung aussetzen zu müssen.
Solche ferngesteuerten Kampfdrohnen haben die USA schon 2012 im Jemen eingesetzt. Damals treffen sich dort ein Geistlicher und ein Polizist mit drei Al-Qaida-Mitgliedern. Der Geistliche und der Polizist wollen den Einfluss der Terroristen in der Region begrenzen. Das Treffen wird ihnen zum Verhängnis.
Die USA haben genau die zwei Personen im Endeffekt getroffen, die lokal Al-Qaida bekämpft haben, die mit Worten gegen die Ideologie vorgegangen sind und die im Endeffekt eigentlich die engsten Verbündeten der USA im Kampf gegen den Terrorismus hätten sein sollen.
Andreas Schüller hat für Angehörige der getöteten jemenitischen Zivilisten geklagt. In Deutschland. Denn das Steuersignal US-amerikanischer Drohnen im Jemen fließt über die US-Airbase in Ramstein. Die Angehörigen wollen, dass die Bundesregierung das verhindert, es den USA untersagt. Doch das Bundesverfassungsgericht hat heute entschieden, Deutschland kann zwar nach dem Grundgesetz eine Schutzpflicht für Ausländer im Ausland haben, das gilt aber nur unter zwei engen Voraussetzungen. Es muss ein hinreichender Bezug zur deutschen Staatsgewalt bestehen und es muss eine ernsthafte Gefahr für eine systematische Verletzung des Völkerrechts geben.
Dies setzt zwar nicht voraus, dass bereits systematische Völkerrechtsverletzungen erfolgt sind. Erforderlich sind allerdings gewichtige Anhaltspunkte, die den Eintritt derartiger Verletzungen nicht bloß möglich erscheinen, sondern ernstlich befürchten lassen.
Dies sei bei den Angriffen im Jemen nicht der Fall. Für die Bundesregierung in angespannter Weltlage ein Grund zum Durchatmen.
Gerade jetzt ist es besonders wichtig, dass wir im engen Schulterschluss mit Bündnispartnern außen- und sicherheitspolitisch zusammenarbeiten können.
Doch das Urteil ist kein Freibrief. Wenn eine systematische Verletzung des Völkerrechts festgestellt wird, muss Deutschland handeln, wenn es zusätzlich einen Bezug zum deutschen Staat gibt.
Es war auch ein Anliegen der Beschwerdeführer, stellvertretend für andere hier Rechtsgrundsätze feststellen zu lassen. Den Punkt haben sie erreicht, auf den können sie auch stolz sein. Aber ihre persönliche Situation, ganz konkret, wird es natürlich jetzt leider nicht ändern.
Die Drohneneinsätze stoppen. Das war ihnen schon vor US-Gerichten nicht gelungen. Jetzt blieb der Versuch auch in Deutschland erfolglos.
Weitere Nachrichten des Tages, Thorsten, jetzt mit dir.
Die EU-Staaten haben sich erneut nicht auf eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland einigen können. Bei einem Treffen der Außenminister in Brüssel blockierte insbesondere die Slowakei einen entsprechenden Beschluss. Das Land will eine Ausnahmeklausel durchsetzen, die es ihm erlaubt, einen Vertrag über Gaslieferungen des russischen Staatskonzerns Gazprom bis zum Jahr 2034 laufen zu lassen. Ziel der EU ist es, alle Gasimporte aus Russland bis zum 1. Januar 2028 zu beenden. Weltweit sind weiterhin Millionen Kinder wegen fehlender Impfungen gegen vermeidbare Krankheiten gefährdet. Das teilten die Weltgesundheitsorganisation und das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen mit. So erhielten im vergangenen Jahr 14,3 Millionen Säuglinge keine einzige Impfdosis gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten. Das sind fast 2 Millionen mehr als vor 5 Jahren. WHO-Generaldirektor Tedros sagte, Impfskepsis und starke Kürzungen in der Entwicklungshilfe drohten jahrzehntelange Fortschritte zunichte zu machen. Viele junge Beschäftigte leiden unter den Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Das geht aus dem Gesundheitsreport der Krankenkasse DAK Gesundheit zur Arbeitswelt hervor, in der vor allem die sogenannte Generation Z im Fokus stand. Mehr als ein Drittel der befragten 18- bis 24-Jährigen leidet demnach beim Start ins Berufsleben häufig unter depressiven Symptomen. Zudem melden sie sich häufiger krank, dafür aber über einen kürzeren Zeitraum. Für den Report wurden Daten von 2024 sowie eine Online-Umfrage unter etwa 7000 Menschen analysiert. Der Georg-Büchner-Preis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für deutschsprachige Literatur. Dieses Jahr geht er an Ursula Krechel. Zur Begründung erklärte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, die Schriftstellerin setze den Verheerungen der deutschen Geschichte und Verhärtungen der Gegenwart die Kraft ihrer Literatur entgegen. Krechel schreibt in Gedichten, Romanen und Essays über Flucht, Exil und Gewalt. Zu ihren bekanntesten Werken gehören die Romane Shanghai fern von Wo, Landgericht und Geisterbahn. So sah der berühmte Robin Hood-Baum am legendären Hadrianswall in Nordengland einst aus. Ein Wahrzeichen, fast 200 Jahre alt und immer wieder zu sehen in Kinofilmen und TV-Serien. Im September 2023 dann der Schock. Unbekannte fällten den Berg-Ahornbaum mit einer Kettensäge. Ein Aufschrei ging durch Großbritannien. Immerhin, die beiden Täter wurden gefasst und schuldig gesprochen. Heute wurde das Strafmaß verkündet. Beide Männer müssen jeweils für 4 Jahre und 3 Monate in Haft. Sie hätten ein Symbol der Schönheit dieser ungezähmten Landschaft zerstört, so die Richterin in Newcastle.
Das mag nicht unbedingt die entspannte Ruhe sein, die man sich wünscht, wenn man per Zug durch die Nacht fährt. Im Hollywood-Klassiker, manche mögen es heiß jedenfalls, hatte eine Musikkapelle mit Jack Lemmon und Tony Curtis als Frauen verkleidet und Marilyn Monroe als andere als gemütlich im Waggon schlafen im Kopf. Dabei ist die typische Stimmung eine andere in einem Nachtzug, von denen es hierzulande zuletzt nur noch wenige gab. Doch die Reiseform nimmt langsam wieder Fahrt auf. Es kommen immer neue Verbindungen hinzu. Und wie es genau ist, wenn die Weichen über Nacht gestellt sind, das hat Daniel Frevel erfahren, als er mittendrin in den Abteilen von Hamburg aus eine Nachtzugschaffnerin begleitet hat.
Einmal noch durchatmen vor der 13-Stunden-Schicht. So lange soll die Fahrt von Petra Klinger dauern. Und nicht nur ihre.
Guten Abend.
2 Waggons betreut sie, so wie immer. Alle Fahrgäste sollen zufrieden und ausgeschlafen nach Wien kommen. Keine einfache Aufgabe. Das erste Problem, diese dänische Familie fährt zum ersten Mal in einem Nachtzug und findet das Klopapier nicht. Was ist mit Klopapier? Die Jungs sagten, es gäbe kein Toilettenpapier.
Eigentlich müsste Klopapier dort an der Seite sein. Ja, genau da. Siehst du es? Ich kann auch noch mehr bringen.
Im Abteil nebenan beäugt man die Ausstattung. Der Anspruch der Fahrgäste ist hoch. Mehr als 400 Euro zahlt man hier schon mal für das Zweierabteil. Es geht aber auch günstiger. Nebenan, in den sogenannten Mini-Cabins, gibt es die Fahrt schon ab 80 Euro pro Person. Aber möglichst ausgeruht ankommen möchten auch sie. Diese Freundinnen wollen fit sein für ein Robbie-Williams-Konzert in Wien. Gut vorbereitet sind sie schon mal.
Schlafspray, Ohrstopsen für die Schnarcher in der Gang. Ja, bisschen vorbereitet muss man sein, ja.
Es ist eng in einer Mini-Kabine, aber man hat einen Raum für sich oder öffnet das Verbindungsfenster. Und wenn man schlafen geht, dann macht man einfach die Klappe zu. 22 Uhr. Ein Fahrgast hat noch Magenknurren. Petra Klinger kann helfen mit Paprikahähnchen und Nockerln. Jetzt muss nur noch alles sicher ankommen.
Und wir haben so einen Gang, was wir immer, je nach wie Zug bewegt, nach links oder rechts mehr Gewicht geben. Das hilft. Essen ist schon da.
Essen.
So.
Geschafft. Doch inzwischen hat der Zug Verspätung, fast eine Stunde. Es ist kein entspannter Beruf, den die 40-Jährige seit 12 Jahren ausübt.
Ich mache diese Bewegung, wegkommen. Ich kann mich nicht vorstellen, dass ich in der Früh aufstehe und arbeiten gehe und dann nach Hause am Abend komme und diese ganze Routine, das kann ich
mich in dieser Rolle kann ich mich gar nicht vorstellen. Das ist der erste Punkt. Zweitens, ich glaube, ich liebe Stress.
Und der kommt jetzt. Ein Mann steigt zu und schimpft laut, als er kein Einzelabteil bekommt. Dabei hat er falsch gebucht.
Aber natürlich möchte er das nicht einsehen. Und es kommt immer auf uns dann natürlich. Wir müssen halt in dieser Situation eine Lösung finden.
In diesem Fall klappt es. Ein Abteil ist noch frei, der Fahrgast beruhigt sich. Und Petra Klinger kann das Frühstück weiter vorbereiten. Mitternacht. Während es still wird im Waggon, kommt noch mehr Verspätung dazu. Ein Unfall auf der Strecke.
Alleine das 2 Stunden, 3 Stunden Verspätung, was wir jetzt haben werden, das wird einen Riesenstress in der Früh sein, wenn die Reisenden langsam aufwachen und jeder fragen, warum sind wir noch nicht dort, wo wir sein sollen.
2 Uhr in der Nacht. Die Passagiere schlafen, so wie die Welt draußen. Und auch Petra Klinger kann für ein paar Minuten die Augen schließen. Ansprechbar bleibt sie aber die ganze Zeit. Kaffee im Morgengrauen. Den braucht's auch, denn eine Kollegin bringt eine schlechte Nachricht.
Oh, wir haben jetzt Oberleitungsstörung.
Nein.
Doch.
Nein, Nadine, ich steige aus. Das ist alles dein Schuld. Sie bringt Pech.
Also noch mehr Verspätung. Da hilft vielleicht ein Frühstück. Die ersten Fahrgäste sind wach und ziehen schon eine Schlafbilanz.
Sie hat wie ein Engel geschlafen.
Also für mich war es okay. Das Einzige, was nicht gut war, es war sehr kalt.
Wir haben geschlafen. Deswegen ist uns die Verspätung egal.
Ankunft in Wien mit 2 Stunden Verspätung.
Wir haben es geschafft.
Die dänische Familie schaut sich jetzt erstmal Wien an. Und Petra Klinger macht Feierabend nach 15 Stunden auf den Schienen.
Die Fahrt im Zugabteil ist aber sicher nicht die bevorzugte Beförderungsart, wenn es darum geht, Musikbands aus Südkorea auf die Bühnen der Welt zu bringen. Unter dem Label K-Pop, also Korean Pop, sind die ja seit langem erfolgreich. Meist aus Castings hervorgegangene Gruppen, die mit besonders präzisen Performances auffallen. Das gab es zwar auch in den 90er Jahren schon mal ähnlich, ob bei NSYNC oder den Backstreet Boys, aber bei K-Pop geht es um mehr als nur tanzbare Songs. Es geht auch um Klamotten, um Lidstriche, um Schönheitsideale, die notfalls auch operativ erreicht werden wollen. Und Fans, die den Style haarklein nachahmen. In Frankfurt am Main treten gerade ganz große Stars der Szene auf, die Stray Kids. Über ein Pop-Phänomen aus Fernost, Jakob Schaumann und Sarah Willems.
Stray Kids. Das sind 8 junge Männer aus Südkorea mit mehr als 30 Millionen Followern auf Instagram. Ihre Musikvideos haben mehrere 100 Millionen Abrufe bei YouTube. Für Madeleine und ihre Tanzgruppe Dash sind die K-Pop-Stars Idole.
Das war mit einer der ersten Gruppen, an denen ich wirklich hängen geblieben bin, muss ich sagen. Alleine von den Choreografien und dem Musikstil, der mir wirklich gut gefallen hat. Dann gab es wirklich sehr viel Content über die Jungs. Die machen sehr viel für ihre Fans und deswegen bin ich da wirklich hängen geblieben.
Doch die K-Pop-Kultur macht mehr aus als nur Musik und Tanz.
Ich bin umgezogen und hatte dort erstmal keinen sehr festen Freundeskreis oder so und bin eher ja durchs Tanzen in den K-Pop reingekommen. Und allein durch meine Tanzgruppe, in der ich dann war, habe ich durch K-Pop einen neuen Freundeskreis gefunden, eine Musik, die mich durch alles Mögliche durchbegleitet.
Isabel Opitz ist Chefredakteurin des K-Pop-Magazins K-Bang. Für sie hat der Hype verschiedene Gründe.
Einerseits hatte man vielleicht so ein bisschen Nostalgie wieder, diese Boy-Group-Girl-Group-Feeling, hatten wir ja früher auch, das ist ja nur schnell verblichen. Aber auch diese Community ist sehr offen, also man trifft sich ja auch, um das gemeinsam zu konsumieren. Und Popkultur allgemein ist ein großer Antrieb. Also die Leute mögen ja nicht nur K-Pop, sie mögen ja dann auch Korea, die Sprache, das Essen, Serien. Das ist ja so ein großes Paket.
Stray Kids und die K-Pop-Industrie sind ein Milliardengeschäft, bei dem der Erfolg kein Zufall ist und das Aussehen eine große Rolle spielt.
K-Pop und Beauty gehören einfach so ein bisschen zusammen, einfach weil Beauty ein sehr wichtiges Thema in Korea ist. Es ist so eine weitere Säule ne, das Gesangstalent ist wichtig, aber eben auch so ein bisschen, wie man aussieht. Das ist nicht ganz irrelevant. Und in Korea kann sich das auch so ein bisschen auf die Fans auswirken. Also es gibt natürlich schon Fans, die dann dem so ein bisschen nacheifern und einfach Schönheitseingriffe sind ein bisschen normaler in Korea, als sie hier sind. Und ich finde, hierzulande zum Glück wirkt sich das nicht so auf die Fans aus. Es ist eher so, dass ein Schwerpunkt auf Fashion gelegt wird. Generell das Äußere, dass man auch so ein bisschen sich untereinander erkennt. Hey, wir sind ein bisschen vielleicht extravaganter gekleidet heute für das Konzert.
Schon am Morgen versammeln sich heute tausende Fans rund ums Frankfurter Waldstadion. Typisch K-Pop, die aufwendigen und ausgefallenen Outfits. Madeleine hat extra für heute Freebies gebastelt. Das sind kleine Geschenke, die sich die Fans gegenseitig schenken. Für Madeleine ist es das erste Stray Kids Konzert. Für ihr VIP-Ticket hat sie 510 Euro bezahlt.
Ich bin sehr aufgeregt. Die erste Hürde ist schon mal überstanden. Ich habe mein Bändchen bekommen. Von daher weiß ich schon mal ungefähr, wo ich vielleicht stehen könnte.
Das Konzert in Frankfurt am Main ist der einzige Deutschlandstopp auf ihrer Welttournee. Fans sind hier heute Abend erwünscht. Wir dürfen aber nicht drehen.
Und wir blicken zum Schluss noch nach New York, wo die U-Bahn vergangene Nacht eher ein U-Boot wurde. Nach heftigen Regenfällen sprudelte braunes Wasser wie aus Springbrunnen aus den Gullis. Von drinnen guckten die Fahrgäste mehr oder weniger beunruhigt zu. Auf vielen Strecken fuhr nichts mehr. Im gesamten Großraum von New York City kam es zu Überflutungen. Autos blieben stecken. Und der benachbarte US-Bundesstaat New Jersey, der rief zwischenzeitlich den Notstand aus. Der Wetterdienst warnt vor weiterem Starkregen und Gewittern in den kommenden Tagen. Tja, New Yorks Fluten, Sven, die sind weit weg, aber so ganz trocken kommen wir die kommenden Tage auch nicht durchs Ziel, oder?
Das ist richtig, Ingo. Zunächst mal kann man konstatieren, bei uns ist es weniger unruhig, aber man hat ja heute auch gerade in Thüringen und Sachsen mit kräftigen Unwettern zu tun gehabt. Auch morgen gibt es durch ein Tief verursacht nochmal ein ziemliches Durcheinander. Das wird dann so eine Art Aprilwetter im Juli. Aber diese ganz extremen Unwetter, die werden es nicht sein. Aber eine Dusche, die bekommt man irgendwie immer mal ab. Ich will das Tiefdruckgebiet zeigen. Hier liegt es über den britischen Inseln. Und jetzt gucken wir uns das mal an, wie das heute schon seine Wanderung aufnahm, in unsere Richtung gezogen ist. Und man sieht gleichzeitig auf dem Satellitenfilm auch noch einige der Wolken, die uns heute beschäftigt haben. Und jetzt gucken wir uns mal die Temperaturentwicklung an. Denn nachdem das Tief morgen für kühlere Luft sorgt, das sieht man hier zum Beispiel für Köln, da geht es noch mal zurück, also so 22 Grad die Höchstwerte. Und dann geht es aber hier ordentlich rauf. Dann bis zum Samstag Temperaturen deutlich über 30 Grad. Danach wieder der Temperaturrückgang. Das haben wir in diesem Sommer schon öfter beobachtet. Und jetzt gehen wir mal rüber, weiter nach Osten und gucken uns Leipzig an. Und was Sie da bei dem Trend feststellen ist, dass es auch morgen hier mal kurz diese Abkühlungsphase gibt. Und dann steigen wir auch auf. Es wird nicht ganz so heiß, aber dazu und dafür hält sich die Wärme in der Osthälfte ein bisschen länger mit Temperaturen knapp unter 30 Grad. So, jetzt gucken wir uns den Ablauf natürlich noch an. Blicken auf das Tief. Zunächst nochmal die Schauer ganz im Süden am Alpenrand. Dann kurz die Ruhephase, aber da geht es morgen Vormittag schon los mit Schauern und Gewittern. Das Tief überquert uns hier erkennbar, zieht dann, ich wandere mal hinterher, nach Osten weiter. Immer noch Blitz und Donner dabei. Hier und da auch mal kräftiger, kommt dann nach Bayern voran. Im Westen das neue Hoch, da beruhigt sich das Ganze wieder. Aber eben, es ist nicht ganz so extrem. Trotzdem, wie gesagt, ein paar kräftige Schauer. Das sind die Temperaturen morgen früh. Dänische Grenze und Fichtelgebirge runter bis 10 Grad. Sonst sind es 11 bis 16. Und morgen Nachmittag steigen die Werte dann an. Meistens landen wir so bei 19 bis 24 Grad. Rhein-Main-Gebiet könnte den Sommertag mit 25 Grad schaffen. Die Aussichten zeigen am Donnerstag, dass das ganze unruhige Wetter vor allen Dingen in der Osthälfte mit Schauern und Gewittern so weitergeht. Von Westen kommt das hoch rein, 26, 27 Grad. Und Freitag setzt sich die Entwicklung fort und die Temperaturen steigen. Und dann haben wir, Ingo, möglicherweise in Richtung Oberrhein auch schon wieder knapp über 30 Grad.
Bis dahin erstmal ein bisschen Abkühlung und Regen ist ja auch für die Natur gut. Sven, danke dafür. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten übernimmt jetzt im Anschluss Sandra Maischberger.
Die heute unter anderem Altbundespräsident Christian Wulff zu Gast hat.
Wir sind dann morgen Abend wieder für sich da, ein wenig später als sonst, um 23.15 Uhr. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.